Deutschlandfunk, Information und Musik.
Egal ob nackt oder mit Haus, Schnecken sind zurzeit omnipräsent und treiben Gartenfreunde momentan an den Rand des Nervenzusammenbruchs. Denn die wochenlangen Regenfälle in ganz Deutschland freuen die schleimigen Tierchen. Vor allem nach den trockenen letzten Jahren haben sie sich jetzt stark vermehrt und fressen so ziemlich alles weg, was in den Gärten sprießt. Während Gartenfreunde sie mit allen möglichen Mitteln bekämpfen, legen sich vor allem Angehörige der Generation Z Schnecken ganz bewusst zu. Riesenschnecken als Haustiere. TikTok ist voll mit entsprechenden Videos von Schneckfluencerinnen. Was macht den Reiz dieses Tiers aus? Darüber habe ich mit Florian Werner gesprochen. Der Literaturwissenschaftler hat ein ganzes Buch über Schnecken geschrieben. Schnecken, ein Porträt. Und ich habe ihn zuerst gefragt, ob er sich auch als Schneckfluencer sieht.
So weit würde ich nicht gehen. Also ich habe keinen Instagram-Account oder ähnliches oder gar TikTok, wo ich dann kleine Tänzchen mit den Tieren aufführe. Ich bin Schneckenliebhaber, aber kein Schneckfluencer.
Wie erklären Sie sich denn, dass die Schnecke momentan bei jungen Leuten so beliebt ist, bei den meisten anderen eher nicht so zu den allerbeliebtesten Tieren gehört?
Tja, man könnte natürlich vermuten, dass junge Leute sich oft zu Tieren hingezogen fühlen, die ihre Eltern provozieren. Also zu meiner Zeit in den 80er Jahren war das die Ratte. Ich hatte tatsächlich auch mal kurz eine, die dann so schön auf der zerschlissenen Jeansjacken-Schulter mitreisen durfte. Vielleicht sind das heute die Schnecken, die Ratten der Gegenwart. Darüber hinaus sind es natürlich wirklich liebenswerte Tiere. Also ich selber kann die Faszination verstehen. Aber doch vor allem für Gehäuseschnecken. Ich glaube, es ist ein großer Sympathieunterschied zwischen Nacktschnecken, die eigentlich, glaube ich, universal unbeliebt sind, und den Gehäuseschnecken, die ja auch was unglaublich Symmetrisches und Schönes haben.
Was macht denn das Ganze aus, also die Schönheit dieser Gehäuseschnecken?
Naja, das ist ja so eine fast perfekte archimedische Spirale, die sie da auf dem Rücken tragen. Es ist auch irgendwie ein Symbol der Behaglichkeit. Ich glaube, diesen Traum, dass man so sein eigenes Haus, seine Safe Space, würde man heute wahrscheinlich sagen, immer mit sich herumträgt, der ist uns, glaube ich, schon auch geläufig. Und dass man eben in dem Moment, wo einem einfach die Umwelt, die ja auch tatsächlich wahrscheinlich in unserer Hypermoderne immer anstrengender wird, gehörig auf die Nerven fällt und alles zu laut wird, dass man sich einfach mal so zurückzieht, Deckel zu, ne? Manche haben ja noch so eine Art Epiphragma, heißt es dann, die Schnecken, wo sie dann ihre Öffnung auch noch zumachen können. Und ich glaube, diese Sehnsucht, die ist ja sehr aktuell gerade.
Ja, und es ist ja auch eine Redensart, sich in sein Schneckenhaus zurückziehen.
Genau, in sein Schneckenhäuschen. Tatsächlich bei den Recherchen zu meinem Schneckenbuch, da war ich in Frankreich, in England, auch in der Schweiz und habe dort einen Mann getroffen, der tatsächlich sein Haus bauen wollte im Umland von Bern in Form eines Schneckenhauses, und der mir auch eben ein Modell schon aus Balsaholz hatte, er das gebaut, mitbrachte und präsentierte, wo er also genau sich überlegte, okay, das muss so sein wie ein Schneckenhaus, weil das ist für ihn der Inbegriff der Behaglichkeit, eben das Schneckenhaus, in das man sich gerne zurückziehen möchte.
Sie haben ja so eine Art Kulturgeschichte der Schnecke geschrieben, dafür viel recherchiert. Wie sind Sie zu diesem Thema gekommen? Es ist ja jetzt nicht das alltäglichste Tier, das man so porträtieren kann.
Das ist richtig. Mich hat natürlich das Nicht-Alltägliche schon immer interessiert bei meinem Schreiben. Zur Schnecke gekommen bin ich tatsächlich über meine Tochter, die damals aus dem Garten unserer Kita, unserer Kindertagesstätte, 4 kleine Gehäuseschnecken, also diese sehr schön gefärbten Bänderschnecken, die wahrscheinlich jedem geläufig sind, also kleiner als die Weinbergschnecke, aber dafür sehr, sehr vielfarbig, farbenreich, mit nach Hause brachte und wir dann die hier in einem Aquarium oder Terrarium eben reinsetzten, ihnen das behaglich, also auch den Schnecken in ihrem Haus nochmal ein neues Zuhause boten, und die plötzlich anfingen, sich wie wahnsinnig zu vermehren, und plötzlich hatten wir eben hunderte kleiner Babyschnecken hier in der Wohnung, und das hat, glaube ich, mich daran erinnert, dass sie selber auch diese Faszination eigentlich schon von Kindheitstagen hatte für die Schnecke.
Sie haben also, wie gesagt, diese Kulturgeschichte geschrieben. Wann fing denn die Schnecke an, eine gewisse Rolle zu spielen? Bereits in der Mythologie, oder?
Also im menschlichen Leben spielt sie sicherlich schon eine Rolle seit der Altsteinzeit. Schnecken waren wahrscheinlich die ersten Tiere, die überhaupt, oder gehörten zu den ersten Tieren, die überhaupt gegessen wurden und gesammelt. Man spricht ja heute noch eigentlich von der Schneckenernte und nicht vom Schneckenjagen, weil klar, Sie sind ziemlich langsam, sie können nicht gut wegrennen. Sie sind extrem gefahrlos zu bejagen, zu ernten. Und deswegen standen sie eben schon seit der Altsteinzeit auf dem menschlichen Speiseplan und wurden schon seit dem 1. Jahrhundert vor Christus gezüchtet in Europa. Also von Plinius dem Älteren gibt es da in seinen Naturkunden sehr schöne Beschreibungen, wie man welche Schneckenart am besten züchtet, wie man sie am besten mästet. Und welche Arten besonders wohlschmeckend sind. Das heißt, das Wissen darum, dass sie für den Menschen auch ja eben eine Speise sein können, das ist schon sehr, sehr alt und damit traten sie dann auch in unser Leben.
Ja, und wenn wir dann auf die Kultur mal schauen und vielleicht auch mal auf die Literatur- und Filmgeschichte gehen, wo kommen sie da vor und wofür stehen sie?
Also im Mittelalter, da waren sie ein Symbol für alles Mögliche. Ich glaube, das macht sie auch so faszinierend, dass sie sehr vielschichtig sind. Einerseits waren sie so eine Allegorie der Trägheit, eben weil sie besonders langsam sind. Andererseits galten sie auch als Symbol der Wollust und waren deswegen nicht gerne gelitten im christlichen Mittelalter, denn sie sind extrem vermehrungsfreudig, wie wahrscheinlich jede Gärtnerin und jeder Gärtner bestätigen mag, der gerade jetzt, wenn das Wetter wieder feuchter ist, hunderte von den berüchtigten Wegschnecken oder spanischen Wegschnecken im Garten aufsammelt. Das heißt, diese Prokreationsfreudigkeit, die war den Menschen des Mittelalters extrem suspekt. Später wurde der Ruf dann ein bisschen besser, wobei, also in der modernen Literatur ist, glaube ich, Patricia Highsmith die Autorin, die den Schnecken besonders zugetan war und ihnen mehrere literarische Denkmäler gesetzt hat. Und auch da treten sie extrem bedrohlich auf. Es gibt eben eine Geschichte von ihr, die ganz toll ist, der Schneckenforscher, wo eben auch ein Schneckenforscher Hunderte, Tausende, schließlich Millionen von Schnecken in seiner Wohnung züchtet und am Ende ihnen dann auch erliegt, weil sie ihn zu Tode bringen, ihn ersticken. Also auch da ist die Vermehrungsfreudigkeit der Schnecken eher suspekt.
Dann ist die Schnecke ja eben durch ihre Gemächlichkeit auch ein Gegensymbol und Modell zur Moderne, die immer schneller empfunden wurde. Das war ja schon zu Beginn des letzten Jahrhunderts so. Einfach als Symbol für Gemächlichkeit, für Langsamkeit, Trägheit?
Ich denke schon, das sieht man ja auch an so Redensarten, wie wenn man sagt, dass irgendjemand etwas mit der Schneckenpost wohl geschickt hat oder im Schneckentempo es nur vorangeht. Das heißt, das hat sich auch in der Sprache schon sedimentiert, ist in unsere Sprache hineingekrochen, diese Langsamkeit. Aber ich glaube, was neu ist, ist, dass sie wirklich zu einem Sehnsuchtssymbol dadurch geworden ist. Also auch die sogenannte Slow-Food-Bewegung hat ja als Symbol auch ein Schneckenhaus drauf. Da merkt man schon, so als Gegenentwurf eigentlich zur industriellen Landwirtschaft, dass eben die Schnecke, die vielleicht dann auch den guten ökologisch-biologisch-dynamischen Salat mal mitessen darf, da ist sie quasi zu seinem Sehnsuchtstier geworden. Und das hat natürlich mit der extremen Beschleunigung in der Spätmoderne zu tun. Das hat ja der Soziologe Hartmut Rosa sehr schön beschrieben in seinem Buch Beschleunigungsgesellschaft, dass unser Kommunikationstempo sich, glaube ich, seit dem 18. Jahrhundert um das 10-Millionen-fache beschleunigt hat, also eben durch SMS, WhatsApp-Nachrichten und so weiter. Und da dann plötzlich die Schneckenpost als so eine nostalgische Erinnerung dagegen zu setzen, das kann ich durchaus auch verstehen.
Also auch ein Gegenmodell zum Neoliberalismus.
Auf jeden Fall, die Schnecke ist ja nicht, also sie ist beharrlich, aber eben nicht schnell im Wandel. Sie ist nicht wahnsinnig effizient. Sie ist zwar eine gute Futterverwerterin, aber sie ist ja auch deswegen aus unserem Speiseplan verschwunden, weil eben, ja sozusagen, der Nährwert, der kalorische Gehalt jetzt nicht wahnsinnig groß ist. Also man muss schon sehr, sehr viele Weinbergschnecken essen, um davon satt zu werden. Und das passt natürlich nicht so in den Neoliberalismus.
Dass dann ausgerechnet die Generation Z, die Arbeit ja auch nicht so als Hauptquelle der eigenen Sinnstiftung sieht, die Schnecke als Haustier entdeckt hat, das passt ja dann doch irgendwie.
Das passt ganz gut. Ich glaube auch, was ganz gut passt, ist die so schillernde Gender-Identität der Schnecke. Also ja. Die meisten Schneckenarten sind ja Zwitter, also Hermaphroditen, teilweise gibt es den sogenannten konsekutiven Hermaphroditismus. Das heißt, sie werden irgendwie als Männchen geboren, werden dann zur Frau, zum Weibchen, dann wieder zum Mann. Oder sie sind beides zugleich. Das heißt, so eine Non-Binarität, die ja heute sehr im Diskurs ist, die leben uns die Schnecken eigentlich schon seit über einer halben Milliarde Jahre vor. Und ich glaube, das macht sie eigentlich auch so zum Wappentier einer nicht heteronormativen, nicht fixierten Gender-Identität.
Da sind wir ja schon bei der Biologie. Lass uns da noch ein bisschen näher drauf eingehen. Schnecken sind ja eine eigene Tierklasse aus dem Stamm der Weichtiere. Was macht sie anatomisch, da biologisch so besonders?
Naja, sehr, sehr besonders ist natürlich diese Fähigkeit, dass sie auf ihrem Bauch kriechen können. Also man nennt sie ja Bauchfüßer auch. Das heißt, sie breiten so einen Schleimteppich vor sich aus, aus einer Schleimdrüse am vorderen Körperende und gleiten dann da so elegant darauf entlang. Also es ist fast wie so ein Fliesenleger, der sich so seine eigene Spachtelmasse vor sich hinschabt und dann auf den Knien hinterher rutscht. Das macht sie, glaube ich, schon sehr faszinierend. Daher kommt natürlich auch die Langsamkeit, aber auch die Fähigkeit, über scharfe Gegenstände, über Glas, über Messer hinweglaufen zu können. Und dann eben auch ihre Schale, die ursprünglich alle Schnecken hatten, macht sie natürlich sehr besonders und auch sehr beliebt. Bei den Nacktschnecken, die sind eigentlich das evolutionsbiologisch progressivere Modell, wenn man so möchte. Die haben das Schneckenhaus zurückgebildet, weil sie merkt, man kommt dann schneller voran, man muss auch nicht so viel Energie aufwenden für den Hausbau. Dafür muss man eben, wiederum Beispiel spanische Wegschnecke, extrem viele Nachfahren produzieren und man muss sehr, sehr bitter schmecken, damit man eben nicht gefressen wird von Menschen oder anderen Tieren.
Was empfehlen Sie jetzt den ganzen Gärtnerinnen und Gärtnern, die über die Schnecken klagen? Selber ein bisschen mehr Gelassenheit?
Ja, Sie merken natürlich schon, ich bin vor allem kulturwissenschaftlich, literarisch an den Tieren interessiert. Andererseits bin ich selber auch Gärtner. Das heißt, es schlagen zwei Seelen, zwei Herzen in meiner Brust. Das eine hat die Form eines Salatkopfs, das andere die Form einer Schnecke. Und mein Schneckenherz sagt natürlich, die Tiere nicht töten. Also erstens auf gar keinen Fall Gift ausstreuen. Das ist tatsächlich im Wortsinne Gift für den Garten, auch für alle anderen Kleinstlebewesen, die da leben. Ich selber gehe dem Dilemma so ein bisschen aus dem Weg, indem ich einfach gar keinen Salat mehr anbaue. Das ist zwar schade für die Schnecken, weil dann haben sie keinen Salat zu fressen, aber es erspart mir sozusagen dieses moralische Dilemma zwischen Schneckenliebe und Salatliebe.
Ja, das ist doch auch eine Lösung, die Schnecken und Nerven schonen. Der Literaturwissenschaftler Florian Werner hat ein ganzes Buch über Schnecken geschrieben. Mit ihm sprach ich über Plage und Faszination.